Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute geht es um ein richtig spannendes Thema, nämlich die Christianisierung der Wikinger.
Zwischen Mjölnir und Kreuz, zwischen Torshammer und Kruzifix. Ein Prozess, der sich über Jahrhunderte hingezogen hat und die gesamte skandinavische Welt grundlegend verändert hat. Aber bevor wir da eintauchen, müssen wir erstmal über die Wikinger selbst reden. Und da gibt es ein Bild in den Köpfen, das wir dringend gerade rücken müssen.
Und zwar das vom wilden Plünderer, der mit dem Langschiff an die Küste donnert und Klöster überfällt. Klar, das gab es. Lindisfarne 793, das ist so der ikonische Moment. Aber die Realität sah für die allermeisten Skandinavier komplett anders aus. Der Großteil der Bevölkerung waren Bauern, Handwerker, Fischer, Händler. Die haben nie in ihrem Leben ein Kloster überfallen. Archäologische Befunde zeigen das ziemlich deutlich. Bei Siedlungsgrabungen findet man Ackerflächen, Viehställe, Werkstätten. Waffengräber machen nur einen kleinen Teil der Bestattungen aus, je nach Region und Zeitraum unterschiedlich.
Und die Handelsrouten waren enorm. Von Skandinavien über die Flüsse Russlands bis nach Konstantinopel und Bagdad, westlich zu den britischen Inseln. Pelze, Bernstein, Honig, Eisen wurden exportiert. Silber, Gewürze und Seide kamen zurück. Das waren hochorganisierte Netzwerke. Der Schlüssel für diese ganze Mobilität war natürlich die Schiffstechnologie. Die Klinkerbauweise mit den überlappenden Planken machte die Rümpfe flexibel genug für die offene See, aber der flache Kiel erlaubte gleichzeitig, in Flüssen und an Stränden anzulanden. Diese Kombination war in Europa zu dieser Zeit ziemlich einzigartig.
Und genau diese Mobilität brachte die Skandinavier eben auch in Kontakt mit dem Christentum. Nicht nur durch Raubzüge, sondern genauso über den Handel. In Handelsplätzen wie Heitabu beim heutigen Schleswig oder Birka in Schweden lebten bereits christliche Händler und auch christliche Sklaven. Da hat man den neuen Glauben quasi nebenbei kennengelernt, am Marktstand sozusagen.
Wobei man sich die Glaubenswelt der Wikinger vorher klar machen muss, die war ja nicht einfach nur
Mythologie. Das war gelebte Alltagspraxis. Odin, Thor, Freyr, das waren nicht nur Figuren aus Geschichten. Die Wikinger haben regelmäßig Blots abgehalten, also Opferfeste, bei denen Tiere geschlachtet wurden. Das Blut, Hlaut genannt, wurde in Schalen aufgefangen und dann mit Zweigen über die Anwesenden und den Opferplatz versprengt. Danach gab es ein großes Gemeinschaftsmahl. Das war gleichzeitig religiöse Handlung und soziales Event.
Und dazu kamen die Völven, die Seherinnen. Frauen mit sehr hohem gesellschaftlichen Status, die Seidermagie praktizierten, also eine Art Trance-Ritual zur Weissagung. Die reisten zwischen den Höfen und wurden für ihre Dienste bezahlt. In der Eiriks-Saga Reuðar werden solche Seherinnen recht detailliert beschrieben. Und dann natürlich die Amulette, die Torshämmer aus Silber oder Bronze, die archäologisch massenhaft auftauchen, von Birka bis nach Island.
Diese Glaubenswelt war also tief im Alltag verwurzelt. Da gab es keine Trennung zwischen Religion und Alltag. Vor dem Essen wurde geopfert, bei Krankheit ein Blot durchgeführt. Heilige Haine und Quellen wurden aufgesucht. Alt-Uppsala in Schweden war wohl eines der bedeutendsten Kultzentren, zumindest laut dem Chronisten Adam von Bremen, wobei seine Tempelbeschreibung archäologisch nicht eindeutig belegt ist. Und in diese fest verankerte Welt kam jetzt langsam das Christentum rein.
Das ist der entscheidende Punkt. Es kam langsam rein. Es war kein Schalter, der umgelegt wurde. Die Christianisierung der Wikinger war ein Prozess, der sich über also grob vom 9. bis ins 13. Jahrhundert erstreckte, je nachdem, welche Region man betrachtet.
200 bis 300 Jahre, mindestens. Und mit massiven regionalen Unterschieden. Dänemark war am frühesten dran. 948 gab es dort schon die ersten Bistümer in Schleswig, Ripen und Aarhus. Norwegen kam kurz danach. Aber Schweden, das hat am längsten gedauert. Da standen sich die schon christianisierten Göter im Süden und die heidnischen Sveer im Norden gegenüber. In den 1080ern gab es unter Blotsven heidnische Aufstände und gewaltsame Konflikte. Das eigene Erzbistum in Uppsala kam erst 1164.
Und Island hat das Christentum im Jahr 1000 auf dem Althing offiziell angenommen, aber im Privaten wurden heidnische Rituale noch lange weiter praktiziert. Das zeigt, wie komplex dieser ganze Prozess war.
Was mich dabei immer fasziniert, ist die Frage nach dem Warum. Also warum sollte ein skandinavischer Bauer oder Jarl seinen alten Glauben aufgeben? Und die Antwort ist eben nicht primär Überzeugung, sondern oft ganz pragmatisch. Wer mit christlichen Königreichen handeln wollte, der hatte es als Christ einfach leichter. Handelsverträge, politische Allianzen, militärischer Schutz, das alles war plötzlich zugänglich.
Die ersten Missionare, die nach Skandinavien kamen, waren dann auch oft von benachbarten christlichen Reichen entsandt. Ansgar, der sogenannte Apostel des Nordens, gründete um 830 die erste Kirche in Birka und um 850 bekam er die Erlaubnis, in Heitabu zu predigen. Diese Missionare wurden von lokalen Herrschern empfangen, weil diese die politischen Vorteile
einer Annäherung in die christliche Welt erkannten. Es war Realpolitik. Die Kontakte mit dem Frankenreich und dem angelsächsischen England, die der Blogpost, also die historische Forschung, ja so betont, die waren nicht nur kultureller Austausch. Das waren strategische Verbindungen.
Und damit haben wir eigentlich schon den Rahmen aufgemacht für die ganze Geschichte. Wikinger, die keine reinen Plünderer waren, sondern eine komplexe Gesellschaft mit tief verwurzelter Glaubenspraxis. Und dann trifft diese Welt auf das Christentum nicht als einmaliges Ereignis, sondern als jahrhundertelanger regionaler, oft widersprüchlicher Transformationsprozess.
Und genau da wird es jetzt richtig spannend. Die Motive hinter der Konversion, die konkreten Figuren, die Strategien und Konflikte, das ist eine Geschichte, die man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Wenn man sich die Motive für diesen Konversionsprozess anschaut, bestätigt sich das Bild. Es war in den seltensten Fällen eine innere Erleuchtung. Das war nüchternes Machtdenken.
Und das fängt schon bei den Handelsbeziehungen an. Wer als skandinavischer Händler in christlichen Gebieten Geschäfte machen wollte, der hatte als Heide massive Nachteile. Christliche Handelspartner bevorzugten Glaubensbrüder, Verträge wurden unter christlichem Recht geschlossen, Märkte standen unter kirchlichem Schutz. Also musste man sich irgendwie arrangieren.
Und da kommt ein Konzept ins Spiel, das die ganze Pragmatik der Wikinger perfekt zeigt.
Das Primsigning, die Prima Signatio. Das war im Grunde eine Vorstufe zur Taufe. Ein Priester zeichnete dem Skandinavier ein Kreuzzeichen, oft mit geweihtem Öl, und danach galt man als, naja, christlich genug. Man durfte auf christlichen Märkten handeln, man hatte Friedensschutz, man fiel unter die christliche Gerichtsbarkeit. Aber man war nicht getauft.
Also quasi eine Geschäftslizenz mit religiösem Anstrich. Der Wikinger konnte weiterhin zu Thor beten, seine Blots feiern, seinen Thorshammer tragen, aber gleichzeitig völlig legal auf fränkischen oder angelsächsischen Marktplätzen Handel treiben. Das ist eine diplomatische Flexibilität, die man fast bewundern muss.
Und das war wohl durchaus gängig. Die Egils-Saga beschreibt das sogar explizit. Etliche skandinavische Händler und auch Krieger haben das Primsigning angenommen, ohne jemals den nächsten Schritt zur vollen Taufe zu machen, auch wenn wir die genauen Zahlen nicht kennen. Es war ein Kompromiss, der beiden Seiten genützt hat. Die Christen konnten sagen, sie hätten die Heiden angenähert und die Wikinger behielten ihre religiöse Freiheit.
Wobei die Missionare, die nach Skandinavien geschickt wurden, natürlich mehr wollten als nur Primsigning. die wollten volle Konversion. Und da wird es richtig interessant. Denn die wurden von christlichen Königreichen entsandt, oft unter Lebensgefahr. Ansgar von Bremen ist da das beste Beispiel. Der kam 829 nach Birka und wurde schon auf dem Weg dorthin von Piraten überfallen. Sein Schiff wurde geplündert, er verlor seine wertvollen Bücher und die Geschenke für den schwedischen König Björn.
Den Rest der Strecke musste er zu Fuß zurücklegen. Und trotzdem hat er es geschafft, in Birka eine erste Missionsstation aufzubauen. König Björn hat ihn freundlich empfangen, einzelne Leute ließen sich taufen, darunter der Ortsvorsteher Hergir. Aber kaum war Ansgar wieder weg, ist alles zusammengebrochen. Der zurückgelassene Priester Gautbert wurde vertrieben, die Bevölkerung kehrte zum alten Glauben zurück.
Und dann kam 845 noch die Katastrophe dazu, als Wikinger ausgerechnet Hamburg plünderten, Ansgars eigenen Bischofssitz. Er musste mit einer Reliquie fliehen und sein Bistum nach Bremen verlegen. Der Mann hat wirklich alles erlebt, was schiefgehen kann.
Als er dann nochmal nach Birka zurückkehrte, so um 852, da wurde ihm von den Einheimischen geraten zu fliehen, weil sein Leben in Gefahr sei. König Olaf wollte erst das Ting und die Losorakel befragen, bevor er irgendetwas erlaubte. Das zeigt, wie sehr die Mission von lokaler Zustimmung abhing. Die Missionare konnten nicht einfach kommen und predigen. Sie brauchten die Erlaubnis der Herrscher und die war an politische Bedingungen geknüpft.
Genau das ist der Schlüssel. Die lokalen Herrscher haben die Missionare nicht empfangen, weil sie vom christlichen Gott überzeugt waren. Sie haben sie empfangen, weil die Missionare als Gesandte mächtiger christlicher Reiche kamen. Wer einen Bischof empfing, der signalisierte dem Frankenreich oder England Gesprächsbereitschaft. Und das öffnete Türen für
militärische Allianzen, Handelsabkommen, politische Legitimation. Die Taufe war ein diplomatisches Werkzeug. Ein skandinavischer König, der sich taufen ließ, konnte plötzlich auf Augenhöhe mit christlichen Herrschern verhandeln. Er bekam Zugang zu einem ganzen Netzwerk.
Handelsprivilegien, Friedensgarantien, Tributzahlungen, Heiratsverbindungen mit christlichen Fürstenhäusern.
Kirchliche Salbung als Herrschaftslegitimation.
Und das hat natürlich auch nach innen gewirkt. Ein König, der vom Christentum gestützt wurde, hatte ein völlig neues Machtinstrument. Die alten Stammesführer beriefen sich auf Abstammung von Odin. Das war die klassische mythische Legitimation. Aber ein christlicher König berief sich auf Gottes Gnade. Und das war eine andere Kategorie von Legitimation. Damit konnte man rivalisierende Stämme unter einer gemeinsamen religiösen Identität vereinen, statt sich auf verschiedene Götterlinien zu berufen.
Wobei das in der Praxis nicht immer so glatt lief. Wenn ihr das Thema spannend findet übrigens, lasst gerne ein Abo da oder empfehlt die Episode weiter. Das hilft uns wirklich, solche Themen weiter aufzubereiten. Aber zurück zur Sache. Viele dieser Taufen waren eben rein strategisch. Die Annales Bertiniani berichten von Scheintaufen, wo Wikinger kurz danach wieder abfielen. Und die Taufgeschenke waren definitiv ein Anreiz. Alfred der Große hat Guthrum bei dessen Taufe 878 richtig überhäuft mit Schätzen. Ob sich aber jemand wirklich mehrfach taufen ließ, das ist historisch nicht gesichert.
Die Taufe als diplomatisches Geschäft sozusagen. Das ist schon bemerkenswert pragmatisch.
Das bestätigt, was die historische Forschung immer wieder betont. Dieser Prozess hatte wenig mit innerer Überzeugung zu tun. Das Christentum bot den Wikingern ganz konkrete Vorteile. Es half, interne Konflikte zu lösen, es bot Zugang zu einem europäischen Machtgefüge und es war wirtschaftlich schlicht lukrativer als Konfrontation.
Und das betrifft nicht nur die Eliten. Auch einfache Händler hatten handfeste Gründe. Auf einem Marktplatz im Frankenreich brauchte man den Schutz des christlichen Rechts. Ohne Primsining oder Taufe war man rechtlich ungeschützt. Kein Vertragsschutz, kein Friedensrecht. Da wird die Konversion zur reinen Kosten-Nutzen-Rechnung.
Was den Missionaren natürlich bewusst war, die wussten, dass viele dieser Taufen oberflächlich blieben. Ansgar hat das wohl selbst erlebt, wie die Leute nach seiner Abreise sofort zurückfielen. Aber die Strategie war langfristig angelegt. Erst die Herrscher gewinnen, dann über Kirchen und Bildung die Bevölkerung erreichen. Und genau das hat über Generationen funktioniert.
Es war ein Zusammenspiel aus Druck von außen und Interessen von innen. Die christlichen Reiche nutzten ihre wirtschaftliche und militärische Macht, um Konversion zu fördern. Und die skandinavischen Eliten nutzten die Konversion, um ihre eigene Position zu stärken. Kein rein religiöser Prozess, sondern ein zutiefst politischer und wirtschaftlicher.
Und in diesem Spannungsfeld zwischen echtem Glauben und kaltem Kalkül spielt sich die ganze Geschichte ab. Was das dann konkret für einzelne Herrscher bedeutet hat, das lohnt sich genauer anzuschauen. Jetzt müssen wir über eine Figur reden, die diesen ganzen Konversionsprozess wie keine andere verkörpert. König Harald Gormson, besser bekannt als Harald Blauzahn. Und bei ihm wird besonders deutlich, wie eng Religion und Machtpolitik miteinander verflochten waren. Harald wurde um 958 König von Dänemark, Sohn von Gorm dem Alten und Königin Thyra. Und er hatte ein konkretes Problem. Er brauchte eine Möglichkeit, seine Herrschaft über die verschiedenen Stammesgebiete zu festigen und gleichzeitig nach außen als ernstzunehmender Partner der christlichen Reiche zu gelten.
Und da kommt das Christentum ins Spiel. Es war nicht mehr nur ein Primsinging für Handelsprivilegien wie bei vielen anderen skandinavischen Anführern. Harald ging den vollen Schritt. Um 965 ließ er sich taufen und begann, das Christentum aktiv in seinem Reich zu fördern. Er ließ Kirchen bauen und setzte christliche Priester als Berater ein. Aber der entscheidende Punkt ist, das war weniger spirituelle Erweckung als ein politisches Kalkül von beeindruckender Weitsicht.
Und es gibt eine faszinierende Legende zu seiner Taufe. Ein Geistlicher namens Poppo, dessen genaue Herkunft nicht gesichert ist, soll vor Harald ein Gottesurteil bestanden haben. Er trug angeblich glühendes Eisen in seinen bloßen Händen, ohne sich zu verbrennen. Das soll Harald so beeindruckt haben, dass er sich taufen ließ. Die Geschichte stammt von Widukind von Corvey, einem sächsischen Chronisten, der das nur wenige Jahre nach dem Ereignis aufschrieb.
Wobei man da differenzieren muss. Widukinds Bericht ist die einzige zeitgenössische Quelle für diese Episode. Spätere Chronisten wie Adam von Bremen im 11. Jahrhundert variieren die Details, bringen aber keine neuen Belege. Die Taufe Haralds selbst ist archäologisch und durch die Jellingsteine gesichert. Aber ob das Gottesurteil mit dem glühenden Eisen tatsächlich so stattfand oder ob Widukind die ottonische Missionspolitik legitimieren wollte, das bleibt offen.
Was uns aber zum vielleicht wichtigsten materiellen Zeugnis dieser ganzen Konversionsgeschichte bringt: der große Jellingstein. Ein Granitblock, fast 2,5 Meter hoch, dreiseitig beschrieben und bebildert. Und die Inschrift hat es in sich. Sinngemäß steht da: König Harald gebot, diesen Stein zu machen, zum Gedenken an Gorm, seinen Vater, und an Thyra, seine Mutter. Der Harald, der sich ganz Dänemark unterwarf, Einfluss in Norwegen beanspruchte und die Dänen zu Christen machte, so jedenfalls seine Selbstdarstellung.
Dieses »die Dänen zu Christen machte«, das ist im Grunde ein staatlicher Gründungsakt, in Runen gemeißelt. Nicht umsonst wird der Stein als Taufschein Dänemarks bezeichnet. Und die Bildseite zeigt eine der frühesten bekannten figürlichen Christusdarstellungen im nordischen Raum. Älter sind nur schlichtere Kreuze und Kruzifixe aus Heiterbu. Dieser bekleidete Triumphator, umgeben von Flechtwerk, ist als vollständige Bilddarstellung ein Novum. Auf der anderen Seite ein von einer Schlange umwundenes Tier, wahrscheinlich ein Löwe. Seit 1994 gehört das ganze Jelling-Ensemble zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Und was man an der Inschrift sieht, ist Haralds doppelte Botschaft. Er vereint politischen Herrschaftsanspruch, ganz Dänemark und Norwegen, mit dem religiösen Akt der Christianisierung. Das ist kein bescheidenes Glaubensbekenntnis, das ist ein Manifest.
Das ist Propaganda in Granit. Er legitimiert sich gleichzeitig als Eroberer und als Missionar. Und dadurch positioniert er sich auf Augenhöhe mit den ottonischen Kaisern und den fränkischen Königen. Ein heidnischer Stammesführer wäre für die nie ein gleichwertiger Partner gewesen. Aber ein christlicher König mit eigenem Herrschaftsanspruch, das war eine andere Verhandlungsbasis.
Wobei man den geopolitischen Kontext nicht vergessen darf. Seit dem Vertrag von Verdun 843, als das Karolingerreich dreigeteilt wurde, lagen christliche Königreiche in
direkter Nachbarschaft zu Skandinavien. Aber den Zusammenhang sollte man nicht überstrapazieren. Der Vertrag hat die politische Landkarte verändert, das Ost- und Westfrankenreich als eigenständige christliche Mächte geschaffen. Das erhöhte den Druck und die Kontaktfläche mit Skandinavien, aber es war ein Faktor unter vielen, kein Auslöser. Die Missionstätigkeit hatte schon vorher begonnen und die eigentliche Konversion kam erst über 100 Jahre nach Verdun.
Das ist ein wichtiger Punkt. Verdun hat Strukturen geschaffen, die den Prozess begünstigt haben. Stärkere, eigenständige christliche Reiche mit eigener Missionspolitik. Aber die direkte Ursache für Haralds Konversion war sein eigenes machtpolitisches Kalkül, nicht die Reichsteilung von 843.
Was Harald im Kern gemacht hat, war, die Spielregeln zu wechseln. Statt sich auf die traditionelle Legitimation über Götterabstammung zu verlassen, nutzte er die christliche Salbung als neues Machtinstrument. Er ließ Kirchen bauen, holte Geistliche ins Land, die gleichzeitig als Verwaltungsexperten dienten, und schuf damit eine Infrastruktur, die seine Herrschaft stabilisierte.
Und das Kuriose ist, dass ausgerechnet dieser Wikingerkönig aus dem 10. Jahrhundert heute jedem Menschen ein Begriff ist, ohne dass die meisten es wissen. Die Bluetooth-Technologie ist nämlich nach ihm benannt. Jim Kardach von Intel hat den Namen Ende der 90er vorgeschlagen, weil Harald verschiedene Stämme vereinte, so wie Bluetooth verschiedene Geräte verbinden soll. Und das Bluetooth-Logo ist eine Binderune aus Haralds Initialen im jüngeren Futhark, ein H und ein B übereinander gelegt.
Ein Wikingerkönig als Namensgeber für eine Technologie, die wir täglich benutzen. Das hat was. Aber es zeigt auch, wie nachhaltig Haralds Leistung wahrgenommen wird. Diese Idee der Vereinigung, die er auf dem Jellingstein in Stein meißeln ließ, die hat offenbar eine Strahlkraft bis ins 21. Jahrhundert.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und für die Geschichte der Konversion ist Harald der Wendepunkt. Er hat gezeigt, dass sich das Christentum nicht nur als Handelslizenz nutzen ließ, sondern als umfassendes politisches System. Ein System, das Herrschaft legitimierte, Verwaltung ermöglichte und internationale Anerkennung brachte. Das war die Blaupause, der andere skandinavische Könige nach ihm gefolgt sind.
Das Bemerkenswerte an diesem Glaubenswandel ist ja, dass er eben kein sauberer Schnitt war. Es gab keinen Moment, wo die Wikinger gesagt haben, so, ab jetzt sind wir Christen, Schluss mit den alten Göttern. Stattdessen haben sich beide Glaubenssysteme über Jahrhunderte durchmischt. Synkretismus nennt man das, also diese kreative Verschmelzung von Religionen, bei der was völlig Eigenes entsteht.
Und das sieht man archäologisch ganz konkret. Es gibt eine Gussform aus Haithabu, 9. bis 10. Jahrhundert, bei der ein Handwerker auf der einen Seite Torshammer-Anhänger und auf der anderen Kreuzanhänger gießen konnte. Derselbe Gießer, dasselbe Werkzeug, zwei Glaubenssysteme. Und dann gibt es Stücke wie das sogenannte Wolfskreuz, ein Anhänger, der die T-Form des Torshammers mit einem Kreuz kombiniert. Allerdings ist die Echtheit solcher Kombinationsfunde oft umstritten, gesichert sind vor allem die Gussformen selbst.
Solche Amulette, wenn sie echt sind, vereinen beide Welten. Der Träger hat sich damit abgesichert, wenn man so will. Torschutz und Christussegen. Und das spiegelt eine ganze Übergangsmentalität wider. Auf Runensteinen sieht man Ähnliches. Christliche Kreuze werden zum zentralen Motiv, während die Inschriften weiterhin in Runen verfasst sind. Manchmal sogar mit Anrufungen an Thor neben christlichen Formeln. So existierten beide Glaubenswelten nebeneinander.
Und dann die Frage, wie die Wikinger eigentlich Jesus selbst wahrgenommen haben. Die haben den nicht als leidenden Mann am Kreuz gesehen, wie es in der kontinentaleuropäischen Tradition üblich war. In Skandinavien wurde Christus als der Vit-Christus dargestellt, der weiße Christus, ein siegreicher König, der den Tod bezwungen hat. Gekrönt, mit offenen Augen, in königlichen Gewändern, als triumphierender Herrscher. Das passte viel besser in eine Kultur, in der Götter als mächtige Gestalten verehrt wurden.
Die Wikinger haben Christus quasi durch ihre eigene kulturelle Brille interpretiert. Ein Gott, der stirbt und wieder aufersteht, der den Tod selbst besiegt. Das war für eine Gesellschaft, die Odin und Thor verehrte, durchaus anschlussfähig. Und die Heiligenverehrung bot eine weitere Brücke. Schutzheilige, die für bestimmte Lebensbereiche zuständig waren, die erinnerten strukturell stark an die nordischen Schutzgötter. Thor für den Donner und die Seefahrt, der heilige Olaf für den Schutz der Seefahrer, da gibt es direkte
Parallelen. Und das war den Missionaren durchaus bewusst. Die haben diese Anknüpfungspunkte gezielt genutzt. Auch beim Festkalender. Jol, das nordische Mittwinterfest, das in der Heimskringla als dreitägiges Fest mit Opfern und großem Gemeinschaftsmahl beschrieben wird, das wurde ganz bewusst mit dem christlichen Weihnachtsfest verschmolzen.
König Håkon der Gute hat im 10. Jahrhundert diese Annäherung angestoßen. Die Verschiebung von Jol auf den 25. Dezember erfolgte dann schrittweise. Die Bräuche durften weitgehend bleiben, das Bierbrauen, das Festmahl, die Gemeinschaft, aber der religiöse Rahmen wurde christlich umgedeutet. Der alte Trinkspruch »Til ars og fridar« für Ernte und Frieden wurde laut Gesetzestexten wie dem Gulatingslov nicht ersetzt, sondern erweitert. Til Christtacha og Sancta Mario, til Ares og Fridar. Christus und Maria kamen dazu, aber die Bitte um gute Ernte blieb. Und Begriffe wie Jul für Weihnachten haben sich bis heute in den skandinavischen Sprachen gehalten.
Das zeigt, wie geschickt die Integration funktionierte. Man hat den Leuten nicht das Feiern verboten, sondern den Anlass umgedeutet. Und das reicht bis in die Architektur. Die norwegischen Stabkirchen sind da ein fantastisches Beispiel. In Borgund steht eine, erbaut um 1180, aus Holz, nach der Stabbautechnik. Die tragende Konstruktion basiert auf genialen Holzverbindungen, ganz ohne Metallnägel. Und am Dachfirst thronen Drachenköpfe, direkt aus der Wikinger-Schifftradition übernommen. Flechtwerk im Urnestil an den Portalen, verschlungene Tiermotive, die ganz klar aus der nordischen Ornamentik stammen.
Drachenköpfe auf einer christlichen Kirche?
Dem Apostel Andreas geweiht.
Das ist Synkretismus in Holz geschnitzt. Die Baumeister haben ihre vertrauten Handwerkstraditionen in den Dienst des neuen Glaubens gestellt. Und die Kirche hat das offenbar toleriert, weil es die Akzeptanz vor Ort erhöhte.
Wobei dieser Übergang natürlich auch Verlierer hatte. Gesellschaftlich hat die Kirche neue Normen eingeführt. Ehe, Erbschaft, Strafrecht, alles wurde christlich überformt. Und gerade bei den
Frauenrollen muss man da differenzieren. Die gängige Darstellung sagt oft pauschal, die Frauen hätten durch die Konversion an Status verloren. Und das stimmt in Teilen. Das Scheidungsrecht zum Beispiel, das Frauen vorher hatten, wurde unter christlichem Recht eingeschränkt oder abgeschafft. Frauen konnten vorher eine Scheidung einleiten und bekamen einen erheblichen Teil des Vermögens. Das fiel weg.
Und gleichzeitig konnten Frauen in der heidnischen Gesellschaft eigenständig Besitz haben und Handel treiben. Archäologische Funde aus Haithabu zeigen wohlhabende Frauen mit eigenem Besitz. Und Frauen stifteten sogar Runensteine, wie Königin Asfrid, die erste überlieferte dänische Königin, die im 10. Jahrhundert die berühmten Haithabu-Steine für ihren Sohn Sigtrygg setzen ließ. Schlüssel in Frauengräbern symbolisierten die Rolle als Haushaltsvorstand.
Aber es ist nicht nur eine Verlustgeschichte. Klöster boten Frauen eine Alternative zur Zwangsehe, einen Raum für Bildung und gewisse Selbstbestimmung. Und in Schweden gibt es Hinweise, dass Frauen sogar eine treibende Kraft bei der Konversion waren. Runensteine mit Marienanrufungen, die von Frauen gestiftet wurden. Und regional war es extrem unterschiedlich. In Island, wo die Konversion erst um 1000 kam, behielten Frauen viele ihrer alten Rechte deutlich länger als etwa in Dänemark.
Das zeigt, dass man da keine pauschalen Aussagen machen kann. Es war ein vielschichtiger Wandel, der für verschiedene Menschen an verschiedenen Orten Verschiedenes bedeutete. Manche gewannen, manche verloren. Und die Kirche brachte auch etwas völlig Neues: Bildung und Schriftlichkeit. Klöster und Schulen wurden zu Wissenszentren. Das lateinische Alphabet kam nach Skandinavien, auch wenn Runen parallel weiterverwendet wurden. Langfristig hat diese Verschriftlichung erst ermöglicht, dass die alten Sagen und Mythen überhaupt aufgeschrieben und bewahrt wurden.
Was eine ziemliche Ironie ist. Ohne die Mönche, die das Schreiben mitbrachten, hätten wir die Edda nicht, die Sagas nicht, nichts von dem, was wir heute über die vorchristliche nordische Welt wissen. Die Konversion hat die alte Kultur nicht nur verdrängt, sie hat Teile davon für die Nachwelt gerettet. Was diesen ganzen Prozess so bemerkenswert macht, ist die Rolle, die die Kirche langfristig eingenommen hat, wie wir es schon bei Harald Blauzahn gesehen haben. Nicht nur als religiöse Institution, sondern als regelrechtes Machtfundament. Bischöfe und Priester wurden zu engsten Beratern der Könige. Sie brachten Verwaltungswissen mit, konnten lesen und schreiben, kannten das europäische Rechtssystem. Das war eine Kompetenz, die kein Stammesältester bieten konnte.
Und diese Verzahnung von Kirche und Staat war für die skandinavischen Herrscher ein enormer Vorteil. Die Kirche bot ein fertiges Verwaltungsmodell. Diözesen als regionale Einheiten, Kirchenrecht als Rechtsrahmen, Klöster als Wissensspeicher. Das hat die Reichsbildung in Dänemark, Norwegen und Schweden erheblich mitgeprägt. War aber nur einer von mehreren wichtigen Faktoren.
Und gerade die Klöster haben eine Rolle gespielt, die man kaum überschätzen kann. Die wurden zu den ersten echten Bildungszentren Skandinaviens. Das lateinische Alphabet kam ins Land, Schulen wurden gegründet und die Schriftlichkeit hat sich von den Klöstern aus in die Verwaltung, die Gesetzgebung und schließlich in die breitere Gesellschaft ausgebreitet. Vorher gab es Runen, die für Inschriften in Stein und Holz genutzt wurden, teilweise sehr kunstvoll und komplex. Aber längere zusammenhängende Texte, Verwaltungsdokumente, Gesetzeskodizes in Buchform, das wurde erst mit dem lateinischen Schriftsystem auf Pergament möglich.
Und das hat langfristig zur kulturellen Blüte Skandinaviens beigetragen. Die großen Rechtswerke wie die Gragas auf Island oder die Gulatingslov in Norwegen, das sind Produkte dieser Verschriftlichung. Ohne die Klöster wäre das nicht entstanden.
Wobei man aufpassen muss, diesen Wandel nicht als lineare Fortschrittsgeschichte zu erzählen. Von kriegerischen Heiden zu zivilisierten Christen, das ist
zu einfach. Die Wikinger waren vor der Konversion keine unzivilisierten Barbaren und sie wurden danach nicht automatisch friedlich. Das Narrativ vom Räuber zum Händler verschleiert, dass Handel und Fernfahrt schon lange vor der Konversion das Rückgrat der skandinavischen Wirtschaft waren. Die Konversion hat den Handel erleichtert und die politischen Strukturen verändert, aber sie hat keine grundsätzlich andere Gesellschaft erschaffen.
Und umgekehrt waren auch christliche Skandinavier noch an Kriegen beteiligt. Die norwegischen Kreuzzüge im 12. Jahrhundert, die dänischen Eroberungen im Baltikum, das waren keine friedlichen Handelsmissionen. Die Konversion hat die Methoden verändert und die Legitimation, aber nicht den Grundcharakter einer expansiven, mobilen Gesellschaft.
Was sich wirklich verändert hat, ist die Einbettung Skandinaviens in das europäische Gefüge. Die skandinavischen Königreiche wurden vollwertige Mitglieder der mittelalterlichen Christenheit mit allem, was dazugehörte. Heiratsallianzen, Teilnahme an Kreuzzügen, kirchliche Netzwerke, diplomatische Beziehungen auf Augenhöhe. Das war der eigentliche Wandel.
Und die Reichweite dieses Wandels war enorm. Die Konversion blieb ja nicht auf Kernraum Skandinaviens beschränkt. Über Island und Grönland erreichte sie sogar den Nordatlantik. Leif Erikson, der um 999 von König Olaf Tryggvason in Norwegen getauft wurde, bekam den expliziten Auftrag, das Christentum nach Grönland zu bringen. Seine Mutter Fjodhilde konvertierte und ließ eine kleine Kirche in Brattahlid bauen, die archäologisch nachgewiesen ist. Sein Vater, Erik der Rote, weigerte sich allerdings bis zuletzt.
Und Leif segelte bekanntlich weiter bis nach Vinland, also Nordamerika, um das Jahr 1000 herum. Damit trugen die Wikinger indirekt auch das Christentum über den Atlantik, auch wenn in Vinland keine dauerhafte Siedlung oder Mission entstand. Aber die Tatsache, dass ein frisch getaufter Skandinavier 500 Jahre vor Kolumbus nordamerikanischen Boden betrat, das zeigt die unglaubliche Reichweite dieses Prozesses.
Und das nordische Erbe ist ja bis heute in unserem Alltag präsent, oft ohne, dass man es, naja, ohne, dass man sich dessen bewusst ist. Unsere Wochentage zum Beispiel. Dienstag kommt von Tyr, dem Kriegsgott. Mittwoch ist bei uns die christliche Ersetzung, Mitte der Woche. Aber im Englischen sieht man es noch. Wednesday, Wodanstag. Donnerstag, Thorstag. Freitag wird meist mit Frigg in Verbindung gebracht. Manche sagen auch Freya. Im Dänischen ist das noch deutlicher. Tirsdag, Onsdag, Thorstag, Fredag.
Da steckt die ganze nordische Götterwelt drin, in unserer ganz gewöhnlichen Woche. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, eine erstaunlich lebendige Erinnerung an eine Kultur, die offiziell vor 1000 Jahren zum Christentum übergetreten ist.
Und genau das zeigt, was diese Episode eigentlich deutlich machen wollte. Kultureller Wandel ist nie schwarz-weiß. Die Konversion hat nicht alles Nordische ausgelöscht. Im Gegenteil. Vieles davon lebt weiter. In Sprache, in Symbolen, in Traditionen, in den Mythen, die Mönche aufgeschrieben haben. Es war eine Verschmelzung, kein Austausch.
Und ich finde, das macht diese Geschichte so relevant. Gesellschaften verändern sich nicht auf Knopfdruck. Sie verhandeln, sie mischen, sie bewahren und erneuern gleichzeitig. Die Wikinger zwischen Mjölnir und Kreuz, das ist im Grunde eine Geschichte über die Fähigkeit von Kulturen, sich anzupassen, ohne sich vollständig aufzugeben.
Und auf der Suche nach mehr solchen Geschichten lohnt sich übrigens ein Blick auf battlemerchant.com. Im Blog findet ihr jede Menge Themen rund um die Wikinger und andere historische Epochen. Und im Shop gibt es ein riesiges Sortiment für alle, die Geschichte nicht nur lesen, sondern auch erleben wollen.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Reise zwischen Thorshammer und Kreuz hat euch genauso fasziniert wie uns.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.